Offenbarung 2, Vers 18 bis 29, das ist Seite 258 in den ausgelegten Bibeln. Das sind Schreiben an die Gemeinde von Thyatira. Offenbarung 2, 18 bis 29. Dem Vorsteher der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Füße wie Golderz sind. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau, die sich eine Prophetin nennt, und lehrt und meine Knechte verführt, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, umzukehren, doch sie will nicht umkehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie auf ihr Bett und die mit ihr die Ehe gebrochen haben, bringe ich in große Bedrängnis, wenn sie nicht von den Werken der Isebel lassen. Und ihre Kinder will ich totschlagen. Und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem von euch nach seinen Werken vergelten. Euch aber, den anderen in Thyatira, die solche Lehre nicht haben und nicht erkannt haben, die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, euch sage ich, ich will euch nicht noch eine Last auferlegen. Doch was ihr schon habt, das haltet fest, bis ich komme, und wer überwindet und bis ans Ende sich an die Werke hält, die ich gebiete, dem will ich Macht über die Heiden geben. Und er soll sie mit eisernem Stab weiden, und wie die Gefäße eines Töpfers soll er sie zerschmeißen, wie auch ich solche Macht von meinem Vater empfangen habe, und ich will ihm den Morgenstern geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, öffne uns die Ohren für diese Botschaft. Amen. Sie haben meine Überschrift schon gelesen, faule Kompromisse. Und da kann einer denken, naja, das ist jetzt auch so ein Radikalinski. Der hat eben kein Verständnis, dass man in der Welt nicht mit seinen extremen Positionen durchkommt. Darum, vorneweg möchte ich es klarstellen, mich beeindruckt, was Politiker können. Keine Sorge, ich spreche nicht von der Wahl am nächsten Sonntag. Dort im Sudan, wo jetzt die Armeen sich gerüstet an der Grenze gegenüberstanden und man dachte, jeden Moment explodiert das Pulverfass, und Wochen später hört man nichts mehr in den Zeitungen. Was war denn geschehen? Dort saßen diese diplomatischen Politiker zusammen und haben es fertiggebracht, irgendeine Lösung auszuhandeln. Einen Kompromiss. Gott sei Dank, dass es in der Welt Kompromisse gibt. Wir könnten ja überhaupt nicht leben. Und nehmen Sie mir es ab, mein Leben besteht aus vielen Kompromissen. Wer in dieser Welt nicht kompromissfähig ist, der kann in der Welt nicht leben. Den wird man als Extremen vor die Türe setzen müssen. Oder wenn manchmal unsere sozialen Gegensätze aufbrechen in unserer Welt. Und dann marschieren sie mit den Helmen in den Verhandlungssaal, wo in die Lohnrunde gerade tagt, und instand besetzen plötzlich das Verhandlungslokal. Und dann denkt man, gibt's jetzt gleich eine Schlägerei? Keine Sorge. Noch immer werden sie es fertigbringen, diese großen Spannungen der Lohnverhandlungen durch einen klugen Kompromiss, der so weise gewählt ist, so zu klären, dass am Ende, naja, mit ein wenig Schimpfen und noch ein bisschen nachgeklapperter vergangenen Auseinandersetzungen, am Ende doch alle ganz glücklich leben können. Es gibt doch einen Kompromiss. Und ohne Kompromiss kann man nicht leben. Warum denn, sagen wir heute, faule Kompromisse? Das betrifft uns als Gemeinde Jesu. Und wir wollen jetzt genau den Punkt herausbekommen, wo eine Gemeinde keine Kompromisse sein machen darf und wo eine Gemeinde eindeutig sein muss. Wenn wir uns heute Morgen versammeln, ich weiß nicht, wie Sie hierher gekommen sind, vielleicht zufällig, vielleicht als Gast heute, Sind Sie sich dessen bewusst, was sich hier eigentlich versammelt? Wahrscheinlich prüfen wir viel zu oft das äußere Bild einer Gemeinde. Welchen Eindruck macht sie auf uns? Wie wirkt sie auf ihre Umgebung? Was läuft an Veranstaltungen? Wie ist der Betrieb? Wie ist ihr Erscheinungsbild? Von Gott her gesehen ist das alles ziemlich nebensächlich. Und unser äußeres Urteil trügt in den meisten Fällen. Viel wichtiger ist, was ist jetzt das, was uns im Innersten hier verbindet? Und ich wünschte es so, dass man von Ihnen allen das sagen kann. Es ist unsere Liebe zu Jesus. Oder vielleicht noch wunderbarer gesagt, das hat uns heute Morgen aus den Betten getrieben und darum sind wir da, weil Jesus uns so mächtig lieb hat und das unser Leben bewegt. Und darum suchen wir solche, die das auch empfinden und die nennen wir Schwestern und Brüder und darum gehören wir zusammen. Das ist das Heiligste, das Innerste einer Gemeinde. Uns hat Jesus lieb. Ach, das stört uns doch nicht, dass andere nichts davon wissen, auch wenn sie den Namen Jesu über ihrem Leben aussprechen. Aber sie kennen die Liebe Jesu nie so mächtig, so bewegend, wie wir das empfinden. Wie wir es erfahren haben über der großen, anklagenden Schuld unseres Lebens, als er uns die Schuld vergeben hat. Und er uns ein neues Leben unter seiner Vergebung ermöglicht hat. Und jetzt freuen wir uns, dass wir vor ihm zusammenkommen können. Der Name ist doch nicht wichtig unserer Gemeinde und die Konfession ist uns nicht wichtig. Wenn nur Jesus jetzt in unserer Mitte ist, vor ihm versammeln wir uns. Und das wird über diese Gemeinde von Thyatira gesagt. Der zu ihr redet, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Füße wie Golderz sind. Fürs Erste ist das ja etwas ungewohnt, diese Begriffe, die in der Offenbarung gebraucht sind. Aber die hat man als Bibelleser schnell verstanden, was das heißt. Diese Feuerflammen, der Blick Jesu wie Feuerflammen. Es kann manchmal ganz unangenehm sein, in der Bibel zu lesen oder an einem Gottesdienst teilzunehmen, weil man spürt, wie die Augen Jesu auf uns gerichtet sind. Und das ist auch in einem Leben der längeren Nachfolge oft ganz notvoll, weil ja eine ganze Menge ungeklärter Dinge in unserem Leben sich einschleichen. Und man drückt das auf die Seite und will das mit Jesus nicht in Ordnung bringen. Und dann ruhen plötzlich die Augen wie Feuerflammen auf uns. Da hat Zinzendorf einen wunderschönen Vers gedichtet. Der hat ja diese Bilder immer aufnehmen können, ein Gebet. Möchten uns die Sonnenaugen, die wie Feuerstrahlen zünden, ganz durchgehen, dann wird unser Wandel taugen, wir vereint und neu belebet vor ihm stehen, voller Liebe, voller Triebe eines göttlichen Geblütes, eines König, gib uns Mut und Klarheit, eines völlig erneuerndes Gemütes. Menschen, die jetzt durch die Sonnenaugen Jesu durchdrungen sind und das in ihrem Leben spüren, wie plötzlich die sie belebt und neu macht. Und das führt eine Gemeinde zusammen und man kann von der Gemeinde von Thyatira anerkennend sagen, da sagt Jesus, der die Gemeinde prüft, ich weiß deine Werke. Das ist ja vor den Augen der Menschen verborgen. Und kein Reporter sieht das. Und kein Kritiker. Und das ist wunderbar, wenn in unserem Leben auch das Tun mit dem Glauben übereinstimmt. Und wenn in aller Stille und Verborgenheit einer tätig ist, weil die Feueraugen Jesu auf ihm ruhen. Und er weiß, was recht ist und was wahr ist. Und was wohllautet und was geredet werden muss zur Zeit. Ich weiß deine Liebe, nicht die Liebe, die man im Munde führt, wie es in unseren Tagen gang und gäbe ist, die stille, verborgene Liebe, die sich darstellt im Brennen für die Menschen. Und das ist der Grund auch, wenn wir heute Morgen mehr hören von den Enden der Welt. Und weil in ihrem Herzen wohl etwas brennt von dieser Liebe für Menschen, Und sie nicht wollen, dass welche verloren gehen, sondern sie teilhaben an dem großen Evangelium Gottes. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und deine Geduld. Das ist das Schöne, wenn Christengemeinden nicht hektisch arbeiten in unserer so ungeheuer pressanten Zeit, sondern in großer Geduld ihren Dienst tun. Man ist ja heute von einer Hektik in die andere geworfen und viele Gemeinden sind ganz durcheinander gewirbelt durch die aktuellen Themen, die man ihnen aufbürdet. Und da ist schön, wenn man wie die Gemeinde von Thyatira in Geduld das tut, was der Herr einem in die Hände legt. Bleiben Sie dabei an den Aufgaben, die Gott Ihnen wichtig macht. In der Stille, in der Geduld. Wie viele sind verunsichert in unseren Tagen, was muss ich tun? Das sind ganz wichtige Dienste, das Amt einer Mutter, die jahrelang auf ihren Beruf verzichtet und dient, zu Hause an ihren Kindern und ein Heim bereitet, das ausstrahlt in die ganze Nachbarschaft, in Geduld dem Herrn dient, nicht um der Menschen willen. Und der verborgene Platz eines Christen in dieser Welt, wo er Gott dient, es ist schön, wenn Jesus uns so prüfen kann und dann uns loben kann. Aber jetzt wollen wir an die Stelle kommen, wo es keine falsche Duldsamkeit mehr geben kann. Und statt Duldsamkeit können wir ruhig das Wort sagen, das ja heute so aktuell ist, das Wort Toleranz. Wo darf es jetzt keine Toleranz geben? Ich habe wider dich, dass du das Weib Isebel lehren lässt. Entschuldigen Sie jetzt, ich muss das klarstellen. Manche haben ja immer noch ein Trauma in ihrer Seele und meinen, die Bibel hätte etwas gegen Frauen. Ganz bestimmt nicht. Wenn Sie lesen, was die Bibel sagt über Frauen, dann wissen Sie, dass es nie eine Missachtung der Frau gibt. Im Gegenteil, zu den treuesten Jüngerinnen Jesu gehörten Frauen und nicht Männer. Und an anderen wichtigen Stellen können wir es sehen, aber es gibt in der Bibel eine Zurückhaltung gegen das Lehramt der Frau, nicht das Predigeramt. Frau soll Zeugnis geben gegen das Lehramt. Wahrscheinlich, weil wir Männer uns sehr leicht verführen lassen durch lehrende Frauen. Es wäre hochinteressant, einmal durchzugehen in der Geschichte, welche verrückteste Irrlehren getrieben wurden von extremen Frauenpersonen. Nur am Rande, ich will dieses Thema nicht weiter durchführen, ich will nur den Finger drauf lenken und hier das zeigen, was da steht, dass du die lehren lässt. Und was bringt denn die Isebel? Das ist nur wieder eine dieser Chiffren, die Johannes gebraucht, ein Deckname, ein Codename für eine Frau. Vielleicht könnte sogar die Pfarrfrau damals in Thyatira gewesen sein. Jedenfalls eine einflussreiche Frau, die plötzlich in der Gemeinde mit ihren Lehren beginnt. Und wir haben in diesen Sendschreiben die Spuren davon, dass damals die Gnosis, eine Denkbewegung, die Tiefen der Geheimnisse der Welt ergründen wollte auf dem Verstandeswege, damals die Menschen ungemein verwirrt hat und die jungen Christengemeinden erschüttert hat bis in die Tiefen. Und vor allem war diese gnostische Bewegung in diesen Christengemeinden eine schwärmerische Bewegung und diese Leute lehrten merkwürdige Dinge. Und es kam dazu, wir wollen nur die Auswirkungen studieren, dass sie lehrt, Hurerei zu tun und Götzenopfer zu essen. Diese Isebel hat in der Gemeinde offenbar eine Weite repräsentiert und gesagt, man muss nicht so eng sein. Man kann ja nicht dauernd bloß vom Kreuz Jesu reden, man muss auch schließlich einmal zu den anderen Themen kommen. Und dann fing sie an, die Geheimnisse der Welt zu ergründen, über das Wort Gottes hinaus. Und jetzt gibt uns die Bibel einen ganz einfachen Hinweis, dass eine Lehre falsch ist, merkt man, zu allerletzt daran, aber dann merkt man es auch, dass es im sittlichen Wandel nicht mehr stimmt. Und da können Sie auch alle modernen Bewegungen der Christengemeinden daraufhin prüfen. Das mit Hurerei ist immer ein Doppelbegriff in der Bibel. Einmal, dass es eine Lehrvermischung gab, ist gar nicht so wichtig, was man glaubt, Hauptsache, dass man glaubt. Und doch, dass es im praktischen Leben nicht mehr zum Sieg über all diese Einflüsse in unserem leiblichen Leben kommt, die uns von Jesus trennen. Wunderbar, was diese Isebel gemacht hat. Erinnert ja an diese alttestamentliche Isabel, die Frau vom Ahab, diese Phönizierkönigin, die damals zu Elias Zeiten wirkte, die auch das Heidentum nach Israel einschleppte. Dass man das ja immer ganz leicht tun kann und sagen kann, das berührt mich nicht. Diskutieren Sie heute mal mit jungen Leuten und die werden Ihnen sagen, vorehelicher Geschlechtsverkehr, das berührt mein Glaubensleben überhaupt nicht. Das stört mich gar nicht, das tue ich in Liebe und ich kann trotzdem mit Gott in Verbindung bleiben. Sie werden erleben, wie Menschen im Ehebruch leben, wie Rentner heute zusammenleben, ohne die klare Ordnung der Ehe, die Gott ihnen geboten hat, zu praktizieren und sagen, das belastet mich gar nicht. Daran erkennen Sie es ja gerade, dass Sie nichts dabei empfinden und sagen, ich bin ja da ein Sieger über diese Dinge und Sie spüren gar nicht mehr, wie Sie drin gefangen sind. Das ist ein hartes Urteil, das hier dasteht, dass Gott wider uns hat, wo wir dies dulden in unserer Mitte. Und wenn es heute um faule Kompromisse geht, dann dies eine, dass es neben Jesus nichts anderes geben kann und darf in der Gemeinde. Und dies ist so wichtig, dass wir es auch in unserer evangelischen Kirche immer und immer wieder sagen und drum ringen in unserem eigenen Glaubensleben und Acht haben aufeinander und sagen, Bruder, Schwester, stimmt's bei dir noch? Ist alles klar? Und das Letzte, Gott will retten. Das ist wunderbar, dass all die Sendschreiben schließen mit dem Evangelium, kehre um, tu Buße. Es kommen immer wieder Christen zu mir, die besorgt fragen, kann man Vergebung empfangen? Gibt es nicht einmal ein zu spät? Und dann bringen sie Stellen der Bibel, an denen sie herumgrübeln, ob wirklich noch einmal Vergebung gegeben werden kann. Sie müssen die Sendschreiben lesen. Selbst für all die Verführten von Isabel, selbst für all die, die Hurerei treiben, ist Buße angeboten. Kehre um, Jesus ruft doch, jetzt will er dein Leben erneuern und die Gemeinde erneuern. Die Vergebung Jesu ist so unaussprechlich groß, dass sie jede Sünde wegnehmen kann. Jetzt aber umkehren ist wichtig, heraustreten aus dem falschen Weg. Und das ist ein Strom des Verderbens, in dem auch immer wieder die Kirche Jesu Christi hineingerät. Und dann ist es so wichtig, dass Einzelne und Gruppen heraustreten und sagen, nein, wir wollen allein Jesus gehorchen und seinem Wort und sonst nichts. Ihm allein dienen und sonst nichts. Und dann gehen sie den neuen Weg wieder mit Jesus und wenden sich ab. Da ist ein hartes Wort gesprochen von Jesus, wo man darüber erschrickt, dass Jesus tot schlägt. Dann sind all die abgestorbenen Gemeinden nicht durch Zufall abgestorben, sondern es war das Gericht Jesu im Hause Gottes. Diese kleinasiatischen Gemeinden, wir hörten das gestern bei unserem Jugendmissionstag, sind ja abgestorben. Es gibt unter dem türkischen Volk mit 24 Millionen Gliedern keine 100 gläubigen Christen. Unter den Assyrern gibt es welche, in anderen Völkern, den Kurden vielleicht, nicht unter den Türken. Das ganze Landstrich ist wie ausgedörrt. Und wir haben Angst um unser Deutschland. Wir hörten gestern, dass überall in der Welt ein Aufbruch ist zu Jesus. In den letzten 20 Jahren sind weltweit so viele Menschen zum Glauben an Jesus gekommen, wie in der ganzen Zeit seit Jesu kommen bis heute. Nur bei uns gibt es einen Rückgang. Wenn Sie wissen wollen, wo die Krise unserer Kirche liegt, dann wissen Sie es da. Dass Jesus sagt, ich will Sie werfen ins Bett der Hurerei. Sie sollen an Ihrer eigenen Sünde zugrunde gehen. Ich will Sie schmoren lassen in Ihrem Saft. Sie werden nicht mehr herauskommen, dass Gemeinden sich um sich selber drehen, um die Probleme, die dort geschaffen sind und das Wort nicht mehr kennen, das zum Leben führt und die Vergebung nicht mehr kennen, die heilt. Wir wollen jetzt nicht zum Fenster hinausreden. Wir wollen für uns heute Morgen den Weg sehen, wo Jesus uns herausführt. Die Lehre dieser Isabel war, dass man die Tiefen des Satans erkennen kann. Das war diesen gnostischen Leuten so eigen. Die sagten, das ist gar nicht schwierig, der Teufel, da brauchst du gar keine Angst davor zu haben. Wir gehen auf ihn zu und wir überwinden ihn. Auch das ist typisch für Irrlehre aller Zeit, dass sie die Versuchung des Teufels verleugnet. Gläubige Christen haben nie die Attacken des Satans auf die leichte Schulter genommen. Und ein wirklich gläubiger Christ wird das nie leichtfertig sagen. So, jetzt will ich gegen den Teufel kämpfen. Die Isabel hat gelehrt, jeder, der das in seinem Kopf drin hat, der kann die Macht Satans überwinden. Und er kann sogar all die Dinge tun, die nach den Geboten Gottes unmöglich sind. Er wird dann gar nicht mehr an der Sünde teilhaftig sein. Er kann wie drüber schweben. Das war diese Schwarmgeistbewegung der damaligen Zeit. Das stimmt nicht. Auch in unseren Tagen hört man große Worte und sagt, da brauchst du keine Angst davor zu haben. Christen haben große Angst, auch dass sie abfallen vom Herrn und dass sie in diese Zerreißprobe geraten. Und da will ich Ihnen zum Trost sagen, nicht, dass wir die Attacke und den aggressiven Kampf führen brauchen. Umgekehrt, Christen können in Geduld ihren Dienst tun. Der Herr wird sie bewahren, dass keine Macht der Finsternis sie antasten kann. Das ist was anderes. Bewahrung, auch wenn die Versuchung uns umschleicht, auch wenn der Feind uns angreifen will, weil Jesus sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. So ist der Stand der Gemeinde. Und wir dürfen heute auch an diesem Sonntag uns freuen, dass all die Gemeinden Jesu so bewahrt sind, wo sie auf Jesus schauen, dass nichts sie ergreifen kann. Da, wo ich auf ihn schaue, er ist stärker als alles andere. Wir leben wie die Gemeinde von Thyatira in Zeiten, in denen Umbrüche geschehen, in denen geistige Auseinandersetzungen stattfinden. Und es ist wunderbar, dass der, der Augen hat wie Feuerflammen, auch Füße hat wie Messing. Die stehen fest und wanken nicht. Dieser Herr Jesus kann uns fest behalten bis ans Ende. Und er hat hier versprochen, dass er seine Gemeinde ruft, mit ihm einst die Welt zu richten, teilzuhaben, wenn er sein Weltgericht hält. Und er verspricht, dass die, die festhalten, auch von ihm festgehalten werden. Und dass man überwinden kann. Und ich will ihm den hellen Morgenstern geben, durch die Weltnacht, durch die die Gemeinde Jesu zieht, zieht sie dem neuen Tag entgegen. Wunderbar. Die Gemeinde Jesu, die ihren Weg geht, fröhlich dem Morgenstern zu, der den anbrechenden neuen Tag uns zeigt. Amen.